Hi und herzlich willkommen zu Dropcast, eurem Film-Podcast mit Tom und mit Julia. Und ja, ihr habt uns schon wieder ganz lange vermisst, weil ich so eine schreckliche Weltenbummlerin bin. Aber der Vorteil meines Weltenbummels ist, ich habe heute für euch mitgebracht ein Minisegment über Islands merkwürdige Filmszene.
Merkwürdig, sagt sie.
Außerdem spreche ich über den italienischen Erfolg von Morgens auch noch ein Tag. Mhm. Tom, worüber willst du sprechen?
Ich werde heute über zwei indische Filme, die gerade frisch ins Kino gekommen sind, zum Ende des Ramadans hier. Und zwar einmal den Hindi-Film Maidan, ein Fußballfilm. Und dann über Ave Sham, ein Malayalam-Film, der auf jeden Fall sehr, sehr interessant war, weil ich habe ihn gerade geguckt, bevor wir aufgenommen haben. Und deswegen sind die Eindrücke noch sehr, sehr frisch.
Sehr frisch, noch gar nicht Zeit zum Verarbeiten gehabt. Dagegen hatten wir schon sehr viel Zeit zum Verarbeiten für den Film, den wir gemeinsam sprechen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir reden von Dune Part 2. Der hat keinen Untertitel oder so, ne? Das ist einfach nur Dune Part 2.
Richtig. Okay. Der erste ja auch nicht, ne?
Die Wüste lebt. Dune, die Wüste lebt.
der Krieg hat begonnen, ne? Oder?
Okay. Empire Strikes Back. Oh.
Technically. Technically.
Technically. Ja, das ist das, was wir euch heute zu bieten haben. Bevor wir angefangen haben zu aufzunehmen, haben Tom und ich ein bisschen resümiert. Es ist ja, das erste Quartal ist vorbei und dann neigt man ja schon mal so ein bisschen zum Zurückblicken.
Der Frühling hat angefangen.
Der Frühling hat angefangen. Das heißt, für euch draußen ist es jetzt die Zeit, statt Filme zu gucken, rauszugehen. Für uns Trainees ändert sich gar nichts.
Ja, richtig.
Ja. Genau, morgen habe ich meinen 50. Film in diesem Jahr geschafft, was eine verhältnismäßig kleine Zahl ist, wenn man das mit Toms Film vergleicht.
Ich bin schon beim Doppeln. Ich bin jetzt bei 103 oder 104, sagt Letterboxd. Und, aber ich muss sagen, ich glaube dadurch, dass ich jetzt auch viele Filme am Anfang des Jahres geguckt habe, die alle aus 23 stammen. Also wenn man da guckt, da sieht man, da fällt die Hälfte ungefähr auf older Films und die andere Hälfte auf von diesem Jahr halt, ne?
Aber was schon ganz gut ist, ich glaube, ich habe irgendwie erst 6 von diesem Jahr gesehen oder so. Ja, und dann haben wir natürlich darüber diskutiert, ist das gut genutzte Lebenszeit, ne? So Fernseh gucken, da geht ja echt einiges drauf. Und unser Resümee ist, ja, ist die bestgenutzte Lebenszeit. Zumal, es kommt ja auch gar nicht darauf an, finde ich, wie viel Zeit wie viel Zeit man mit etwas verbringt, sondern wie man die Zeit verbringt. Und wenn ich das irgendwo gelernt habe, dann ja wohl bei Hiroyama in Perfect Day.
Ja, apropos, übrigens, ja, Julia und ich haben ja auch das gleiche Poster im Hintergrund, falls sich das schon aufgefallen ist.
Meins ist allerdings noch ein bisschen schlecht gehängt. Ja, stimmt. Ja, ich bin auch ganz glücklich, dass mein 50. Film Kore-eda ist, weil ich finde, irgendwie muss meine Letterboxd-Listen müssen ja eine Liebe zum ostasiatischen Kino auch abbilden.
Das ist übrigens, apropos japanischer Film auch hier in dem Sinne, ne, es läuft ja gerade wieder einige Ghibli-Filme, die gerade in den Kinos wieder sind, aber leider auf Deutsch.
Aber ich finde, bei Ghibli ist das so, das macht nicht so viel, weil du hast sie beim ersten Mal auch auf Deutsch gesehen. Das ist ein bisschen mit Disney. Finde ich, da ist bei manchen Disney-Filmen finde ich das nicht so schlimm, die auf Deutsch zu sehen, weil die so sehr in mein Herz auf Deutsch eingeschrieben sind.
Aber ich muss sagen,
die unendliche Geschichte zum Beispiel kann ich auch auf Deutsch problemlos gucken, gar keine.
Das, ja, verstehe ich. Das sehe ich auch so. Das ist noch im Kopf. Aber ich habe sie damals zu einem Zeitpunkt geguckt, wo ich das noch nicht zu schätzen gewusst habe. Und das, da war es auf Deutsch. Ich weiß, ich kann mich so grob auch an die Stimmen auf Deutsch erinnern, aber wo ich sie dann intensiv nochmal mit wirklichen Filmliebhaber-Augen geguckt habe, sozusagen, da habe ich es auf Englisch geguckt. Oder beziehungsweise Japanisch und mit englischen Untertiteln. Und das war dann ganz anders. Und seitdem bin ich dann halt auch wieder, es ist andersrum halt. Ne? Deswegen finde ich das schon ein bisschen.
Ja, ich werde mir, glaube ich, trotzdem die Chance geben, Mononoke auf Kinoleinwand gesehen zu. Weil den habe ich nicht gesehen. Bei Chihiro bin ich eingestiegen. Und Mononoke ist ja noch davor.
97, ne? Ja. 2001 war Chihiro. Genau. Und ich muss sagen.
Ja, Lupin 3 würde ich mir, glaube ich, werde ich mir nicht anschauen. Ist so gar nicht meine Art von Ghibli. Ja. Deswegen, den lasse ich aus.
Ich habe ja gesehen, es gibt auch eine Stage-Version von Spirited Away. Und die will ich eigentlich mal unbedingt sehen. Aber
die läuft doch im Barbican in London.
Ja, kann sein.
Oder lief.
Ich dachte,
Anfang des Jahres lief die im Barbican in London.
Ja, stimmt, doch, das stimmt. Ja. Totoro lief, glaube ich.
Stimmt, du hast
gesagt. Weil mein Kumpel Charm war nämlich da, der hat erzählt von. Aber Aber Spirit Away gibt es auch eine Stage-Version und ich habe
Ja.
gesehen, also die ist eine japanische, also vollkommen japanisch, ne? Und so ganz interessant. Und auch Fun Fact übrigens, weil Japan macht ja einiges so in Sachen anscheinend von Theater, Musical-Produktion, weil es gibt auch von RRR eine Musical-Produktion, die in Japan richtig lange lief und die ist jetzt seit über 100
Aber
Tagen.
das Witzige ist, ich kann mir RRR total gut als Theaterstück vorstellen. Weil du all diese Special Effects kannst du voll schön im Theater machen, tatsächlich. Also insofern,
Stage
yes,
doch
I
mal,
get
stage
that.
doch mal hier. Darstellen das Spiel.
Ja, ich habe leider kein Budget. Budget an der Schule ist nicht
Ich habe
groß
gehört,
genug, um RRR
unser geliebter
aufzuführen.
Kollege Matthias, lieben Grüße, hat alles aufgeschrieben: Nebelmaschine, neue Beleuchtung und alles drum und dran.
Ja, in Zukunft lohnt es sich, nach Spandau rauszufahren, meine Lieben.
Gut, reden wir mal über Filme?
So, let's go, let's go, let's go. Apropos weit weg, let's go to Italy. Ist ja gar nicht so
Ja,
weit weg.
erzähl mal.
Ich habe gesehen von Paola, ich muss jetzt hier, Achtung, damit ich da nichts Falsches sage, Paola Cortellesi. Morgen ist auch noch ein Tag. Lief letztes Jahr 2023 in Italien und war ein Mega-Hit. 5 Millionen ItalienerInnen haben den gesehen und das hat Barbie getoppt, der dort natürlich der zweiterfolgreichste Film gewesen ist. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, in einem neofaschistischen Land waren die beiden erfolgreichsten Filme feministisch, was schon auch
Und
Grund
sogar
zur
auch in
Hoffnung
Pink, ne?
gibt.
Beide.
Nee,
Also,
der ist in Schwarz-Weiß.
nee, ich meine, das Poster ist zum Beispiel Pink,
Ah, das
ne?
Poster
Also,
schon, ist ja
da gibt es ja
diskriminierend, ja,
die, also
stimmt.
die pinke Connection ist auf jeden Fall da.
Der Film spielt 1945. Die Hauptfigur lebt in einer grässlichen Ehe mit einem grässlichen Ehemann. Bereits in den ersten 30 Sekunden, sie wachen gemeinsam auf. Sie sagt ihm Guten Morgen. Er schlägt sie ins Gesicht.
Läuft.
Und diese Gewalt zieht sich den ganzen Film. Sie ist nicht nur körperlich, sie ist auch verbal. Und ich rede auch da gleich nochmal drüber, weil da passiert einige sehr interessante Dinge, die sich die Regisseurin hier wagt. Und der Film baut sich so auf, dass man die ganze Zeit hofft, dass sie natürlich diesen Ehemann verlässt. Und es gibt natürlich auch drei Kinder. Und die älteste Tochter ist gerade dabei, sich zu verloben. Und die Mutter stellt plötzlich fest, irgendwas stimmt auch mit dieser Verlobung nicht. Und das Ende von diesem Film, ich werde gar nichts verraten, nur dass ich tatsächlich die ganze Zeit dachte, ah, der Film ist irgendwie herkömmlich. Und dann war ich total überrascht vom Ende, was ich doch sehr charmant finde. Deswegen vielleicht auch noch nicht so viel dazu durchlesen, sondern einfach reingehen. Euch erwartet nämlich ein sehr, sehr schönes Debüt. Paola Cortellesi ist eigentlich erfolgreiche italienische Schauspielerin, hat auch schon ein paar Drehbücher geschrieben, ist ihr Regiedebüt. Und das Regiedebüt, das siehst du, sie traut sich total viel. Also erst natürlich diese Schwarz-Weiß-Bilder, die wunderschön wirken, weil du hast halt Rom und das sieht ja eh immer ganz toll aus. Und dann hast du irgendwie gut gemachte Interiors, schön gemachte Marktstände. Also das funktioniert total gut, aber sie macht auch auf der musikalischen Seite traut sie sich was. Sie hat so einen italienischen Schmonzetten, vielleicht auch Arbeiterlieder, ich weiß es ja nicht, kenne, verstehe es ja nicht. Und manchmal haut sie dann aber auch sowas wie Outcast mit rein und benutzt das für eine Szene dann doch relativ präsent.
Findest du, dass sich das Schwarz-Weiße, also muss das in Schwarz-Weiß sein oder hätte Farbe dem auch vielleicht was abgerungen?
Naja, es geht im Prinzip, ich finde das ganz spannend, weil es geht natürlich darum, Zustände zu zeigen, die antiquiert sind, nämlich wie Frauen unter dem Patriarchat zu leiden haben. Und dafür in Schwarz-Weiß zu wählen, als wir möchten zeigen, dass das Vergangenheit ist, Vergangenheit sein soll, finde ich ganz gut. Und auch ästhetisch fand ich das total krassen Mehrwert irgendwie. Und was auch noch sehr spannend war, und da habe ich dann auch danach tatsächlich mit jemandem gestritten, mit dem ich im Kino war. Es gibt eine Szene, man sieht die Gewalt gegen sie ganz selten. Es werden viele Türen zugemacht, viele Fenster geschlossen. Und eine Szene spielt das aber aus. Nur die Szene zeigt nicht, wie er sie schlägt, sondern sie verwandelt das in einen Tanz. Das heißt, du siehst halt die Gewalt, aber das Ganze wird tänzerisch verfremdet.
Capoeira.
Nee, aber so, nee, einfach
Ja,
wirklich
bei
eher
Kampftanz
wie,
und so,
wie
ne?
Tango,
Ja, ja,
wie sagen, Gewalt in der Ehe als Tango. Und Adrian fand, dass das total verharmlosend war. Und ich fand es total spannend, weil ich natürlich wie immer gegen Reproduktion von Gewalt gegen Frauen auf der großen
ja.
Bühne bin. Und auch finde, dass gerade die Entfremdung bei mir zu mehr Intensität geführt hat, wenn man sich, es hat nicht dazu geführt, dass du dich, dass du das nicht als Gewalt wahrgenommen hast oder dass du dich wohlgefühlt hast. Im Gegenteil, das Unwohlsein wurde quasi für mich fast noch gesteigert durch dieses Stilmittel. Und das fand ich dann schon ganz spannend. Also es war jetzt insgesamt ein total guter Watch. Ich fand nicht, dass es das besonders außergewöhnlich ist, aber schon daring auf eine gewisse Art und Weise. und anders europäisch.
Okay. Dann, wie wird das Ganze für, oder wie hast du es bewertet für dich?
Ich habe tatsächlich nur 3,5 Sterne und ein Herzchen gegeben. Auf
Dreieinhalb hast du
Letterboxd
gesagt, ja?
selbst ist es ja 3,5 und ein Herz. Ist ja immer wichtig. Und Letterboxd ist tatsächlich bei 4,1. Ne? Von 49.000 Leuten haben es
Oh, das ist
gesehen.
eine ganze Menge,
Also
ne?
ist schon ganz ordentlich. 4,1 ist relativ hoch, finde ich
Das
persönlich.
ist wohl so, das ist wohl so. Ja.
Ja, also kann man gut gucken, kann man auch gut mit der ganzen Familie gucken, außer mit den Kindern vielleicht.
Außer mit den Kindern vielleicht.
Aber natürlich mit Eltern kann man sowas ganz gut gucken. Also ich finde, sowas braucht man ja manchmal auch, so was gut mit Mama und Papa. Der Film wäre gut, da kann man auch danach ein schönes Gespräch anfangen, finde ich. Es passt gut, weil der Film basiert auch lose auf den Biografien der Großmütter der drei Drehbuchschreiberinnen. Genau.
Verstehe.
Ja.
Alright.
Schönes Filmchen, sage ich dir.
Okay, auch ein schönes Filmchen, definitiv für Sportsfreunde, ist unser nächster Film und zwar Maidan. Maidan ist der heilige Rasen sozusagen, glaube ich, auf Hindi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, hier geht es um den Fußballcoach Syed Abdul Rahim. Der wird gespielt hier in dem Film von Ajay Devgn und der Film geht 3 Stunden einmal, also schön 3 Stunden.
Hey, 3 Stunden Filme, damit haben wir es dann
Ja,
heute.
richtig. Und ja, der Film, wie gesagt, ist basiert auf einer wahren Geschichte von diesem Fußballcoach, der sozusagen der, keine Ahnung, Deutschland, keine Ahnung, sag mal, Heinkes Jupp, damit kann man das vergleichen, so nach dem Motto. Der war sehr erfolgreich und auch wenn nur als er im Amt war, hatte die indische Nationalmannschaft auch Erfolg bei Olympischen Spielen, bei den Asienspielen oder bei anderen Teilnahmen an Turnieren. Und ja, der hat auch so ein bisschen dafür gesorgt halt, ne, dass damit das gebrochen wurde, wo die Fußballspieler herkamen, weil das war dann halt zum Beispiel bei den Leuten, da gibt es dann noch welche, die da, sag ich mal, politisch, beziehungsweise ich glaube, der ist ein Journalist gewesen und der hat dann sozusagen immer beeinflusst halt die Verbände und so weiter und so fort. Und der hat dann auch dafür gesorgt, dass dann, oder beziehungsweise nicht mehr da sein sollte. Und der hat auch mal gesagt, ja, Bengalspieler hier, da gucken die meisten Leute Fußball, überall spielen sie Fußball in Bengal. Und daher müssen alle Spieler herkommen, so nach dem Motto. Ne? Und damit hat er aufgeräumt. Ist egal, Hauptsache, du kannst Fußball spielen und das Team kommt zusammen. Es war wirklich, ging um Einheit und Zusammensein und Kämpfen und so weiter und so fort. Und ja, wie man wahrscheinlich dann auch unschwer erkennen kann, spielt dann gibt es noch einen Nebenspielplatz, nenne ich das jetzt mal. Ja. Und zwar, weil es ja doch schon sehr um den Trainer geht. Und ja, da ist es dann natürlich auch so, dass der Trainer Lungenkrebs hat. Ja. Und dementsprechend sieht man auch sag ich mal, wie es ihm stetig schlechter geht, aber trotzdem Fußball im Mittelpunkt für ihn steht und das Wichtigste in seinem Leben ist und was es auch bedeutet. Und ja, ich finde, das ist alles sehr, sehr, sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Es sieht wirklich sehr gut aus. Die Fußballszenen sind auch sehr dynamisch. Ja, kleiner Fun Fact, ich durfte hier auch die deutschen Untertitel machen. Ich habe es ja jetzt auch dann gesehen und es war dann. Es waren ein paar kleine Fehlerchen, habe ich gesehen. Ich bitte das zu entschuldigen, paar Tippfehler und so. Ich hatte leider auch nicht das Video oder beziehungsweise ich konnte das Video nicht sehen in dem Sinne, den Film an sich und konnte die Untertitel machen. Deswegen gab es ein paar Sie- und Du-Fehler, aber das ist natürlich eine andere
Ins
Sache.
Blaue hinein
Ja,
übersetzt quasi.
musste ich, ja. Aber ich finde es trotzdem noch gelungen, weil ich gucke ja nun wirklich sehr viele Filme mit Untertiteln, vor allen Dingen halt auch, wo vielleicht jetzt nicht so viel Geld in Untertitel reingesteckt wird, dass das ordentlich gemacht wird. Da hört sich dann manchmal schon hölzern an bei den, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Google Translate-Übersetzungen. Ne? Da konnte ich dann schon bei den Fußballkommentaren doch hier das Runde ins Eckige und solche Sachen, die ja nicht so einfach übersetzt werden können, das ja schon Sprachmittlung ist dann, wo das dann schon besser passt. Und das war schon ganz cool zu sehen, dass es dann wirklich echt auch gepasst hat auf die Szenen und dass das dann schon einen Mehrwert gab. Und ja, und das hat dem Film dann natürlich auch nochmal so ein bisschen eine Besonderheit für mich persönlich gegeben, aber es hat auch der Film an sich wirklich gut funktioniert und hat vor allen Dingen auch Inder, wir hatten ja auch Interviews danach mit Masala Krauthalten und da sagen ja auch, haben auch mehrere gesagt, hier, I'm proud to be in Indian. So, und das war halt, war dann schon, hat dann schon eindeutig was so in den Leuten ausgelöst und ich fand auch, es war schön und rund, aber ich muss auch sagen, dass der Film 3 Stunden wirklich, man fühlt die 3 Stunden manchmal.
Fandst du dann die Fußballszenen zu lang oder würdest du sagen, ich hätte auch den Trainer-Nebenplot nicht gebraucht?
Nee, der das war ja kein Nebenplot. Der Trainer war ja, das war ja eher eine Biografie über ihn.
Ah, okay.
Genau.
Aber da waren die Fußballszenen zu lang.
Entweder das, aber die Fußballszenen sind natürlich auch wichtig, aber ich finde, was dem gefehlt hätte, ich weiß nicht, das hätten sie vielleicht besser einbauen können, dass die Spieler, da finde ich, da hat es eher gefehlt, dass die Charaktere nicht tiefgründig waren, weil wir zum Beispiel solche Filme wie Chuck the India hier mit Shao Kahn, wo es um die Hockey-Frauen-Nationalmannschaft ging und so und dass er auch eine wahre Geschichte ist und da hat man mehr den Fokus auf den Spielerinnen auch gehabt und da hat man mehr kennengelernt, man hat mehr mit denen gefühlt. Das ging hier leider ein bisschen unter. Das war so am Rand immer ein bisschen und es war okay, dass man sich die Namen merken konnte sozusagen, aber es war leider nicht tiefgründig genug, weil es dann, wie gesagt, mehr auf den Trainer ging. Aber ich glaube, das hätte dem Film noch eine gewisse, also hätte den noch besser gemacht in dem Sinne. Aber ja, ich habe deswegen auch dem Film nur 3 von 5 Sternen gegeben. Aber ich glaube, jeder Fußballfan hat hier seine Freunde, weil der wirklich ins Detail geht und das echt gut aufrollt. Und smarte Dialoge, es sieht sehr, sehr schön aus. Also da steht dem, sag ich mal, wie im guten Hollywood-Film, sag ich mal, wenn man das so mal so vergleicht, man sagt ja immer hier, ist ja gut für einen deutschen Film, so nach dem Motto, aber das steht dem Ganzen nicht hinterher, solche. Ne? Und wenn man sich den Trailer anguckt, kriegt man auch Bock. Definitiv.
Aber was denkst du, mich als Biopic-Hasserin hätte der Film irgendwo abgeholt? Biopic-Hasserin und
ja, Fußball-Egal. Ich glaube, das macht schon sehr, sehr komplex, problematisch, wenn du nichts davon magst.
Aber man kann ja leider nicht alles mögen.
Genau. Aber ich, wie gesagt, wenn man sich den Trailer allein anguckt, dann kriegt man schon Lust, weil das da ist schon, ne, dieses Underdog-Feeling kommt da eindeutig auf und so und auch was er als Trainer so ein bisschen durchmachen musste, mit welchen Schikanen er welche im Weg standen und also lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken. Als Sportfan ist das definitiv ein Must-Watch, würde ich sagen.
Cool. In isländisches Kino, must watch. Ich weiß es nicht, Tom. Wir waren 10 Tage unterwegs und ich habe meine Freundin, mit der ich unterwegs gewesen bin, gezwungen, mit mir natürlich isländisches Kino zu gucken. Wir hatten angefangen mit Von Menschen und Pferden, der isländische Oscar-Beitrag im Jahre 2013. Dann haben wir ein Regiedebüt von einer sehr jungen Regisseurin geschaut, Natatorium aus dem Jahre 2024, also extra frisch, gerade erst von den Festivals zurück. Und dann, um das Ganze noch abzuschließen, haben wir Lamp geschaut, der A24-Hit aus dem Jahre 2021. Und wenn ich isländisches Kino zusammenfassen müsste, würde ich sagen, sehr merkwürdige Folklore.
Kleiner Hinweis übrigens on the side hier, ein bisschen Werbung, weil ich durfte ja den Regisseur zu Lamp interviewen. Da ist Interviews auf unserem Channel auch, kann man sich gerne nochmal angucken.
Yeah. Du hast ja auch damals besprochen, das weiß ich noch, der Regisseur nämlich Vladimir Johansson. Und ja, also in allen 3 Filmen fragt man sich am Ende, was habe ich gerade gesehen? Das hatten alle 3 Filme gemeinsam. Von Menschen und Pferden haben tatsächlich dazu geführt, dass wir die Pony-Tour, die wir ursprünglich machen wollten, dann nicht mehr gemacht haben. der Film, wenn man das Plakat sieht, der Plakat ist ja dieses berühmte, der Mann sitzt auf dem Pferd, das gerade von hinten gepimpert
das,
wird.
Die Leute können das sehen.
Und diese Art von awkward, was sehe ich da, hat der gesamte Film. Also es ist so eine Art Vignetten über IsländerInnen und ihre Pferde, alle aus dem gleichen Dorf. Sie beobachten sich auch die ganze Zeit gegenseitig, kommentieren alles. Es gibt mehrere Beerdigungen, weil wirklich mindestens 2 Männer auf sehr dämliche Art und Weise in dem Film sterben, die damit zu tun haben, dass sie die falschen Prämissen im Leben setzen, würde ich das jetzt mal nennen. Es gibt eine Szene, die ist Star Wars 5 related. Es gibt einen Schneesturm und jemand muss in dem Schneesturm überleben, sage ich mal.
Also es ist Revenant plus Empire Strikes Back, oder
Nee,
was?
ich meine ganz am Anfang, weißt du, wenn Luke
Ja, das ist
mit
doch
dem.
Revenant auch, wo er mit dem Bär und
Ja,
so.
auch. Oh Gott, das habe ich offensichtlich
Oder war das nicht auch ein
verdrängt,
Pferd
ey.
sogar?
Weiß ich nicht. Ich habe The Revenant habe ich gesehen, wie ein bisschen wie
So?
auf
Ach
Drogen.
so.
So halt. So, oh, hab ich jetzt schon vorbei an mir vorbeigerauscht. Ja, also ein total weirder Film. Ich habe ihm 2,5 Sterne gegeben, was bei mir, glaube ich, schon heißt, dass ich. Das ist schon das Harteste, was ich überhaupt jemals über den Film
Okay.
sage.
Und was mit dem Planschbecken?
Natatorium. Das war noch wilder, sage ich dir. Der Plot ist im Wesentlichen, dass eine total dysfunktionale Familie das größte Geheimnis verschweigt und weil ihr den Film eh nie sehen werdet, der wird nie in die deutschen Kinos kommen, kann ich euch schon verraten, vielleicht auf irgendeinem abseitigen Festival. Die Großmutter ist einfach total Psycho und hat offensichtlich ihre jüngste Tochter umgebracht, ertränkt, ist gerade dabei, ihren Sohn auf eine ganz ekelhafte Art und Weise zu quälen, indem sie ihm zum Beispiel Goldfischwasser zu trinken gibt, aber auch
Goldfischwasser.
so. Dann wird der Film zelebriert auch einmal so ein Katheter rausziehen aus dem, na, ihr wisst, wo man Katheter rauszieht. Alles ganz unangenehm und der Schluss ist, dass sie versucht, ihre Enkelin zu ertränken oder zu baptizen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist, was der Film eigentlich sagen will. Und die Familie spricht überhaupt nicht miteinander. Alle wissen, dass das eine Psychokillerin ist und keiner sagt was. Die alle nur so, ey, nee, red du mal mit der, nee, red du mal mit der. Das ist so weird. Ja, er sah gut aus, war ein sehr schönes Haus. Die Stimmung war auch okay. Aber der Film war,
Wild, 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 wild.
kannst du dir nicht angucken. Also wirklich, ich wollte die ganze Zeit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, what the, warum? Warum macht ihr so?
Ich meine, du hättest ja theoretisch auch viele Filme, wurden ja in Island gedreht.
Ja, das
Wie zum
stimmt.
Beispiel auch ein Shah Rukh Khan Musikvideo, wo du auch bei diesem Flugzeugwrack
Oh, wie ein Justin Bieber
auch.
Musikvideo, by the
Oh
way,
ja,
auch.
du warst, glaube ich, bei dem Ort, wo auch da, wo das Musikvideo gedreht wurde und so. Ich hatte das gesehen bei dir. Wir hatten gerade zufällig den Tag, glaube ich, davor darüber gesprochen. Dann sehe ich dein Bild am nächsten Tag und ich
Witzig.
so, ah, look at this.
Ja, aber ich finde, dass du willst ja, du guckst ja im Prinzip, ich gucke ja im Ausland. Wenn ich auf Reisen bin, ich gucke Bücher, lese Bücher und gucke Filme, um vielleicht ein bisschen mehr von dem Land zu verstehen. Und danach haben wir auch gedacht, so, okay, wir treffen gar keine IsländerInnen, wo sind die eigentlich alle? Aber auch irgendwie okay, dass wir die nicht treffen. Ich hatte einen richtigen Vorteil. Danach haben mir Leute auch erzählt, so, ah ja, im Sommer, da waren wir in Island und das war so richtig nett mit den Leuten. Und ich dachte mir so, ich kann es mir nicht vorstellen. Nur wegen dieser Filme. Und dann natürlich Lamb, den wahrscheinlich die meisten von euch tatsächlich auch gesehen haben vor 3 Jahren. Darüber kann man ja gar nicht sprechen, tatsächlich über diesen Film, finde ich, weil alles, was man darüber sagt, spoilert hardcore. Ich kann nur sagen, ich mochte den Film richtig gerne. Ich fand dieses Quiet darin total gut und auch dieses Spiel zwischen Horrorelementen, die ich als Angsthase ertragen habe, versus wunderschöne Landschaft, schönen Familienmomenten. Und beim Ende dachte ich mir so, get out of here.
Get the fuck
Get out of
out
here. Was soll das denn? Also da dachte ich auch so. Und dann dachte ich so, ah, oh, ja stimmt, ist ja ein isländischer Film.
Das muss ja so, ne?
Also wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Erfahrung. Ganz anders als meine Neuseeland-Erfahrung mit neuseeländischen Filmen, die sich da doch. Ich finde das total spannend. Ich kann das nur jedem empfehlen, dass wenn ihr eine Reise macht, gönnt euch das und schaut irgendwie so 3 Filme aus dem Land, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Menschen da gucken, was ihnen wichtig ist. Auch wenn natürlich habe ich jetzt halt 3 krasse Kunstfilme geschaut. Man kann auch bei Netflix sich so ein paar isländische Krimiserien anschauen, da kriegt man auch schon ein Gefühl dafür, wie karg das Land ist. Ja, total verrückte Erfahrung, sage ich dazu. Habe ich aber
Total
genossen.
verrückte Erfahrung. Das ist doch gut. Das freut mich natürlich zu hören. Ja, ich hatte auch eine sehr interessante Erfahrung bei. Achso, hast du schon gesagt, Julian, du willst ja. Müssen wir sagen, wie du die bewertet hast, alle? Hast du den zweiten gesagt?
Also, ich habe Natatorium habe ich auch 2,5 Sterne gegeben und Lamp hat bei mir, glaube ich, ja, 3,5 Sterne ein Herz bekommen.
Wundervoll. Okay. Ja, wie gesagt, bei meinem nächsten Film, ich gebe ja nie Herzen, aber ich würde dem Herz geben, weil.
Warum gibst du nie
Weiß ich nicht,
Herzen,
ich finde
Tom?
das
Können wir
weird.
ganz kurz das
Ja,
Sidelining?
bitte?
Why?
Bitte?
Warum drückst du deine Liebe für den Film, wenn er da ist,
Habe ich doch
nicht
einen
aus?
Punkten.
Ja, aber manchmal gebe ich auch 4,5 Sterne, aber kein Herz. Denk mal darüber nach.
Okay, ja, weiß ich nicht.
Manchmal gebe ich 3 Sterne und ein
Mache
Herz.
ich einfach
Und jetzt
nicht.
habe ich Book Club The Next Chapter gesehen. Gar keine Bewertung und ein Herz, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie ich den Quatsch bewerten soll. Habe ich ihn trotzdem gemocht? Yep.
Naja, okay, gut. Weiß ich auch nicht, wieso ich es mache, aber ist halt leider so. Aber jetzt kann ich, ich
Und du
kann
kannst immer
nicht,
noch damit anfangen. Es ist noch
nee, ich weiß
nicht
nicht,
zu
es ist zu
spät.
spät, glaube ich. Aber gut. Jedenfalls, Avisham, ein Malayali-Film mit Farfar, aka Farhad Fazil, in der Rolle jetzt, in der Hauptrolle und hat auch noch ein paar neue Schauspieler introduced, die auch wunderschön mit The Homely Star, The Cute Star, die sind ja alle Stars dann, ja, und die kriegen immer so richtig schöne, so extra Wörter, nicht Wörter, wie sie, Adjektive, Adjektive, um sie näher, welche Art von Star sie sind, zu beschreiben. Das finde ich immer sehr lustig im indischen Kino. Und frage mich dann, wo kommt das her? Wer erfindet das? Oder ist das einfach nur Marketing, die das einfach nur pushen und irgendwer hat sich einfach gesagt, ah ja, den nehmen wir heute so, den so und dann bleibt das halt. Ne? Das ist, aber das,
Das finde ich eigentlich ganz süß.
Bei diesen, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal Megastars, die schon sehr lange dabei sind, die haben dann, die bleiben dann natürlich auch, keine Ahnung, Megastar oder der Beloved Star oder was auch immer. Und das ist dann immer so. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Aber ja, unser Film ist 2 Stunden 35 Minuten lang, kam jetzt gerade am 11. raus und dreht sich um drei Teenager, die nach Bangalore auf die Uni gehen. Und ja, dann haben sie so ein Problem mit den höherstufigen Klassen an der, an dieser Uni oder am College. Ich glaube, das ist immer noch ein Unterschied, so ein bisschen. Den verstehe ich immer noch, bis heute noch nicht so ganz, aber ja, da gibt es noch einen kleinen Unterschied. Jedenfalls an diesem College sind sie dann und lernen da auch schon. Und ja, die werden dann einmal so ein bisschen verprügelt von, so ein, von diesen Seniors, weil die auch so eine Art Gang sind. Und ja, und dann wollen sie natürlich Revanche haben und gucken mal, okay, wen können wir jetzt, wer kann uns helfen, da was zu tun? Setzen sich in Bars und versuchen da jemanden halt so einen Bösewicht aufzufinden und dann treffen sie auch auf einen, auf Fahad Fazil halt, der Ranga ist und ja, sie denken halt so, was ist das für ein Clown am Anfang und dann stellen sie aber fest, oh shit, alle horchen ihm und dann nimmt die Story auf jeden Fall seinen Lauf und ich muss sagen, das war mal wieder ein Film seit langem, der so Action-Comedy im wahrsten Sinne des Wortes hat halt. Ne? Wir haben von ernsthaften Szenen bis hin zur super silly Action alles dabei und können da auf jeden Fall richtig ablachen und aber auch sehr gute choreografierte Action bekommen. Und das ist war auf jeden Fall super unterhaltsam, weil alle im Kino gelacht haben, die haben gejubelt, gepfiffen und wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Und das hat den Film auch super unterhaltsam gemacht. Und das ist halt, ich finde, das ist so ein Film, der funktioniert zu Hause hundertprozentig nicht so gut. Weil für den geht man ins Kino, weil man da genau mit den Leuten so viel Spaß haben kann. Wir hatten noch ein volles Kino. Es gibt auch noch eine weitere Show demnächst, genau Montag. Ich glaube 19:30 Uhr. Wer daher noch hingehen möchte, ein paar Plätze sind noch, aber nicht mehr wirklich viele. Und ja, es ist auf jeden Fall so unterhaltsam und die Leute haben so viel Spaß, diesen Film zu gucken. Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, weil ich habe gesehen, in einigen Kinos haben sie getanzt. Vor der Leinwand. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, habe es am Anfang auch noch in der Moderation gesagt, Leute, ich hoffe, ich sehe euch nachher alle tanzen. Aber leider hat sich, glaube ich, keiner getraut.
Na, so ist es aber auch. Ich glaube, dann färbt dann schon so das deutsche Kino ab. Ich erinnere nur an meine Talking Heads-Filmerfahrung, wo ich dachte, was ist los mit euch? Das ist voll der gute Konzertfilm.
Ja, du musst doch nicht muten, ist okay, ich höre die Glocken.
Ich habe mich gemutet, weil im Hintergrund schon wieder Gott gefeiert wird. Um 18 Uhr an einem Samstag. Why? Ich verstehe das
Unmöglich,
immer
oder?
nicht.
Unmöglich.
Ich verstehe Glockengeläut nicht. Wenn mir jemand mal erklären kann, warum ständig Glocken läuten müssen, bitte.
Ja.
Ich verstehe sonntags um 11, aber alles
Ja,
andere.
wissen wir nicht.
Ah, danke.
Ja, ab.
Ja, wie viele Punkte hast du denn
Ich wollte noch
gegeben?
ganz kurz was zum Malayali-Film allgemein sagen, weil da kamen ja gerade richtig viele, sag ich mal, die letzten Malayali-Filme, die alle rauskamen, die waren alle wirklich sehr exzellent. Kann man nicht anders sagen. Also da läuft einiges sehr, sehr gut in diesem Bereich des indischen Kinos. Sie hatten ja auch Goat Life gehabt, den ich leider nicht so mochte wie der Rest, aber der hat ja hier auch bei IMDb eine 8,7er Bewertung und Letterboxd ist auch bei 3,8 oder
Kannst du
sowas.
noch mal ganz kurz sagen, Mayali ist eine indische Filmregion, ne?
Das ist eine Sprache. Also ja, also
Genau, also da.
Region Kerala und so, die Ecke. Genau, und
Manchmal bist du schon so tief im Thema, dass du schon so ganz selbstverständlich über Dinge sprichst, die deine
ist
Nicht-Masala-KrautöhrerInnen
das
nicht so
die
gut checken.
geografischen Kenntnisse da fehlen.
Fehlt uns, das fehlt
Ja,
uns.
aber ja, und wie gesagt, da kamen echt wirklich in letzter Zeit sehr, sehr gute Filme raus. Und das ist nochmal auch mein Appell an die Leute da draußen, weil die Filme oftmals nicht so einen großen Release bekommen mit 10, 15 Vorstellungen in der ersten Woche. Ist es wirklich da echt mal hingehen und ausprobieren. Vor allen Dingen halt, wenn man schon merkt, dass die Filme wirklich gute Reviews bekommen haben im Vorfeld. Weil das ist ja so ein bisschen das A und O im indischen Kino. Wenn ein Film richtig gute Reviews bekommt, dann hast du auch 20 volle Shows von erst bis zum letzten Platz. Und wenn der Film aber keine gute Review bekommt, dann ist gleich auch, da sind alle anderen Shows, ja, geht keiner hin. Das ist total verrückt, ne? Also ja, da können wir, wie gesagt, ich hatte heute auch Moritz Mohr dabei, das ist der Regisseur von Boy Kills World, dem neuen Actionfilm mit Bill Skarsgård. Der kommt jetzt auf dem Fantasy Filmfest, wird der released. Und ja, wir planen da auch gerade so ein bisschen unter der Hand hier, ein bisschen Geplänkel. Wir planen da nämlich auch gerade ein cooles Screening in der Hoffnung, dass das bald was wird, dass wir das machen können. Und ja, der hatte auch sehr, sehr viel Spaß gehabt, nämlich auch die Sache erklärt, ne? Dass die Deutschen so wenig ins Kino gehen, aber hier haben wir Stammkundschaft sozusagen. Und
Ja.
das ist schon ein schönes Gefühl, wenn die Leute Bock haben und das
Aber
feiern.
hast du das Gefühl, dass mittlerweile bei den Masala-Kraut-Vorstellungen auch mehr ja, weiße ZuschauerInnen sind?
Kommt drauf an. Also wir haben, also heute waren auch, glaube ich, mit mir, glaube ich, 6, 7 Leute nur da. Aber ja, aber wir versuchen natürlich immer ein bisschen das mehr zu pushen. Und es kommt, ich glaube, es ist eher bei den Hindi-Filmen und bei Shah Rukh Khan und sowas, was man
Ja.
2000ern halt kennt. Ich glaube, da gehen mehr Leute hin.
Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, weil ich zum Beispiel ja ostasiatisches Kino ist ja mittlerweile auch im kulturellen Mainstream so bei den Bougies angekommen. Und ich glaube, bei euch ist das manchmal noch so ein bisschen, dass auch das UCI natürlich zum Beispiel dann so Intellektuelle daran hindert zu kommen. Weißt du, was ich meine? Das ist dann immer so dieses, das UCI am Oberplatz. So, das, ich glaube, da ist so ein Bias in den Köpfen.
Aber ich finde, das ist auch schon so ein bisschen gebrochen, weil sehr, sehr viele Leute kommen halt wegen der OV-Vorstellung. Und manche Leute müssen das erstmal wissen, weil sie vielleicht ganz woanders wohnen. Das war auch so ein Ding, glaube ich. Aber jetzt, wo zum Beispiel Dune hat da wirklich geholfen, Dune 2, wo wir ja gleich drüber sprechen werden, dass da Deutschland weit oder beziehungsweise jetzt auch für Berlin technisch dann, dass da so viele Leute gekommen sind. Für die IMAX-Vorstellung, dass sie gesehen haben, oh, das ist ein gutes Kino. Und dann gu gucken sie, sag ich mal, auch nicht danach, ey, wo läuft der jetzt, beziehungsweise, ne, weil das muss man ja manchmal machen, wo läuft ein Film? Oftmals die Arthouse-Sachen laufen ja dann natürlich nur in den einschlägigen Kinos, aber zum Beispiel unsere Filme laufen ja nicht in diesen Kinos. Und deswegen ist es halt einfach so, dass dann da natürlich gleich geguckt wird, dass dann bei Google oder der Film eingetippt wird und dann sieht man halt natürlich die Kinos, wo es läuft halt. So ist es ja meistens so.
Ja, und es ist schon schade, weil zum Beispiel Autofiktion hieß der, ne? Der Lieblingsfilm des letzten Jahres.
Was? Welcher?
Wie hieß der denn? Der Film über den kleinen Jungen, der das Mädchen liebt.
Ach
Ist
so,
das nicht Autofiktion?
Atma Pamphlet.
Der wäre auch voll gut in New York-Kinos angegangen,
Ich denke
bin ich
auch.
mir ziemlich sicher, dass das alle Publikumsherzen erfreut
Ja, ich denke
hätte.
auch. Und der lief ja auch auf der Berlinale. Da waren ja auch gefühlt mehr Weiße als alles andere. Ne?
Exakt.
Deswegen. Aber das ist so ein bisschen so. Ich will's jetzt, ich kann es eigentlich schon elitär nennen, weil das ist so ein Kreis von Menschen, die dann halt auch nur horchen, wenn dann zum Beispiel das Humboldt-Forum oder die Berlinale sagt: Ja, guck mal den Film. Dann gehen die halt hin so. Aber die würden nicht in einen normalen Film gehen. Das finde ich halt super schade.
Ja, das würde ich auch sagen. Zumal das immer gut ist für Film- und Herzensbildung, sich Filme aus allen Ländern anzugucken. Ich finde, die einzelnen Kinos sind so unterschiedlich. In Indien hast du ja sogar, dass du quasi je nach Region unterschiedliches Kino
Richtig.
hast, das sich ganz anders anfühlt. Also du hast ja wirklich eine total breite, großartige Kinolandschaft,
Genau.
sagte sie und geht auch viel zu selten in die indischen Kinos von Masala Kraut.
Ja, ist aber
Well.
nicht deine Art von Film. Ich sag dir ja meistens Bescheid, wenn es deine Art von Film ist.
Und dann freue ich mich auch immer.
Richtig. Also, ich habe dem Film 4 von 5 Sternen gegeben. Ich war super, super duper unterhalten und es lohnt sich da reinzugucken. Wer Montag Zeit hat, geht da rein. Das ist halt, ne, wenn manche sagen halt Kopf-Ausschalt-Kino. Ich glaube, das trifft es hier ganz gut. Aber ich finde, man wird hier besser unterhalten. Es ist nicht einfach nur Kopf ausschalten. Es ist halt, Spaß haben, Freude haben, Emotionen, weil ich glaube, Avisham heißt auch sowas wie Emotion oder zumindest Excitement oder irgend sowas heißt das, glaube ich. Und das trifft es ganz gut. Es ist sehr, 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 sehr angenehm.
Ja, ein großer Publikumserfolg ist auch der Film, den wir jetzt besprechen, nämlich Dune Part 2 von Denis Villeneuve. Es sind 177 Minuten, die sich auch wie 177 Minuten anfühlen, meine Lieben. Und auf Letterboxd, ich sage es einfach mal vorweg, weil das ist ja, finde ich, Teil des Gesprächs gleich, hat der Film 4,5 Punkte bei 1,43 gelockten Einträgen und 4,5, meine Lieben, das ist intens, das ist viel, das ist wirklich viel. Und wie immer, wenn etwas extrem blockbusterig ist, manchmal lieben Tom und ich das und manchmal finden wir das halt richtig
Welche Blockbuster haben wir denn gemacht?
lahm. Na, Barbie, ich zum
Ja, aber das ist
Beispiel.
auch schon wieder fast ein Jahr her. That's what I'm saying. Also ist ja nicht so, dass es
Ja, gut, aber ich meine, manchmal mögen wir auch Blockbuster. So ist das jetzt nicht.
jetzt. Ich kann mich nicht
Also,
davor machen, weißt du?
ich lehne ja manchmal schon ein bisschen was aus Prinzip ab und dann fühle ich mich auch mal ganz schlecht. Deswegen bei Dune 2 zum Beispiel war ich relativ offen. Klar, hatte ich ja schon meine Befürchtungen, was den Film anbelangt, weil ich weiß ja, worum es geht. Ich habe Paul Lynch Dune gesehen. Ich bin auch, glaube ich, mindestens so weit gekommen in Frank Herberts Roman. Und im zweiten Teil sehen wir im Prinzip, wie Paul Atreides jetzt die Fremen zusammensammelt, um Krieg gegen die Harkonnen zu führen und der Erlöser zu werden. Und das ist im Wesentlichen der Plot von 177 Minuten.
Ja.
Viel mehr passiert da
So
nicht.
ist es, so ist es. Es ist, also keine Ahnung, ich muss ja wieder mal sagen, es ist, ich war ja.
Es ist ein Meisterwerk, Tom, oder ein
Ey,
Meisterwerk.
ich finde, der Film sieht super aus und das ist alles sehr cool gemacht, das ist die Effekte sehr, sehr toll. Aber andersrum frage ich wieder, reicht das aus, dass ein Film gut ist?
Finde, es fühlt sich an wie ein sehr langes Musikvideo. Weißt du, ich finde also die Ästhetik, das so ganz, ganz oft, jetzt zum Beispiel die Kussszene, der erste Kuss zwischen Zendaya und
Shani und
Timothée Chalamet. Und da dachte ich, ach so, dann zoomst du halt so raus, ist diese Wüstenlandschaft, die Kamera dreht sich um sie und alles ist so ganz intensiv und romantisch. Und dachte so, ja, und jetzt legst du hier irgendwie Boys to Men drunter und dann ist auch schön. Ja. Und ich meine, der erste Teil hat mir auch, ich habe den zweimal gesehen, ich bin zweimal eingeschlafen. Und zwar nicht, weil, also ich fand, der Film ist jetzt nicht per se langweilig, aber der lullt
Ich
mich immer so
fand das
ein.
so auch total. Ich weiß,
Es
der
lullt mich
erste habe ich auch
ein. Es
angelobt.
dröhnt so doll
Und
und
der
so.
zweite?
Und
Hast du beim zweiten bist du eingeschlafen?
nicht
Bist du
eingeschlafen.
nicht eingeschlafen? Ey, ich muss sagen, ich habe ihn 16 Uhr am Nachmittag im IMAX geguckt, in der Startwoche. Und es hat mich ver also ich war, also ich glaube, ich habe vielleicht, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 2, 3 Minuten gepennt. Es hat mich so eingelullt wieder, der Anfang, aber danach ging.
Ja, nee, aber ich finde, das ist auch irgendwie, das macht aber auch diese Atmosphäre des Films, die ist so, also sie ist halt sehr, sehr laut, sie vibriert so sehr im Soundtrack, finde ich. Der Sound ist schon auch wirklich, ich weiß noch, mein Neffe hat, als er geboren wurde, hatte der so einen Otter bekommen. Und dieser Otter, wenn du auf den gedrückt hast, hat der so Gebärmuttergeräusche gemacht.
Was sind denn Ge
Und Jun funktioniert für mich so ganz
Was
ähnlich.
sind
Für
denn
mich dann halt auch so zu
Gebärmuttergeräusche?
Oh mein Gott. Das ist euer Filmpodcast, Leute. Hier sind nur knallharte Fakten, ästhetische Meinungen und so weiter und so fort. Ja, ich meine auch inhaltlich. Ne? Lass uns mal inhaltlich ein bisschen
Aber
Film
da gibt es
reden.
doch nicht viel zu reden.
Naja, aber der Film wurde ja dafür gelobt, dass er sich irgendwie so ein bisschen entfernt vom Original, in dem er zeigt, wie Paul Atreides damit kämpft, die Rolle des Messias einzunehmen.
Aber dann hätten wir auch eine
Und
Stunde kürzer gehabt. Hätte es auch getan.
naja. Und die Sache ist aber die, und das finde ich total weird, wie dieser Kampf aufgelöst wird. Nämlich irgendwann entscheidet er, ich erinnere das schon nicht mal mehr, warum. Er trinkt plötzlich die Wurmpisse,
Ja. Das war, nee, es
wird
war
dann
Wurmblut,
als,
oder? Ich
ich weiß nicht,
glaube,
was das
Blut.
war, Wurminnerei,
Ja.
wird dann allwissend, sieht alles
Ja.
voraus, ist sozusagen Deus ex machina per excellence, kann dann alles entscheiden und nimmt dann plötzlich die Rolle des Messias an. Und ich wurde aber überhaupt nicht mitgenommen, überhaupt nicht verstanden, warum plötzlich von ich kämpfe gegen diese Rolle an versus ich leite jetzt die Armee und bin euer großer Anführer.
Ja, das sehen wir dann im nächsten Teil. Warum?
Ja, aber dann ist es für mich ein schlechter
Ja,
Film. Also
deswegen
das ist
sag ich
wieder
doch.
deswegen der halbe Stern, den ich bei Miles Morales abgezogen habe. Ich kann das nicht so gut leiden, wenn Filme so unabgeschlossen
Ja.
wirken.
Aber ich finde, also ich meine.
Ja, das fand ich schon schwierig. Und dann hast du halt diesen kleinen White Boy inmitten von arabischen Fundamentalisten, die jahrelang aufgestachelt wurden von der Lügenpresse von weißen Hexen. Ja, wow.
Ja, in allen Fällen, don't believe the hype.
Also ich finde es schon, also ich finde es
Ich.
also politisch finde ich den Film komisch. Komisch.
Ja, es ist schwer umzusetzen. Wenn wir das, weil ich meine, klar, möchte der Film natürlich irgendwas sagen, in dem Sinne, beziehungsweise, oder sagen wir mal eher, das Buch möchte was sagen.
Ja, aber ich habe mir auch gedacht, so, was ist denn der intellektuelle Überbau von dem Film? Also das habe ich mich auch wirklich viel gefragt, weil im Prinzip zeigt er uns ja, also es ist ja ein Science-Fiction-Film, aber er entwirft alte monarchische Strukturen. Also der Film könnte auch genauso, der muss nicht irgendwo in der
Aber wann ist
Zukunft spielen, der
das?
könnte auch um 1223 spielen. Die wesentlichen Dinge sind bis auf die Knarren das Gleiche. Du hast irgendwie Königreiche, du hast Kaisertum, du hast hier, ich heirate die jetzt, sie hat keinen Konsent gegeben, ist mir egal, es ist eine Machtheirat.
Ja, stimmt. Aber ich meine,
Wir haben einen Prinzen und so. Also es ist alles, es ist im Prinzip das Mittelalter.
es ist ja Fantasy am Ende des Tages, ne? Das ist ja ist schon klar. Und man hat ja, da ist es Sci-Fi-Fantasy, ne? Und
Ja, aber es ist Fantasy, weil man so sich so stark auf Timothée Chalamets Charakter konzentriert. Weil eigentlich ist es ja Wirtschafts-Science-Fiction. Ne? Es ist ja, da
ja,
geht es
es.
ja um knallharte wirtschaftliche Interessen
Genau,
auf
und es hat ja, das wollte ich gerade sagen, es hat ja
Tune.
Aspekte dann natürlich, die. Also genau, wie du ja schon sagst, es ist diese Mittelalterstruktur in ein modernes Gewand gepackt. Aber auch nur teilweise, finde ich, weil ich meine, dadurch, dass sie haben super viele Knife-Fights und so, ich meine, das verstehe ich dann auch wieder nicht so und haben irgendwelche
Da geht es um Ehre,
und so
Tom.
eine
Da geht es
Technik
um
und so,
Ehre.
ist alles wild. Aber jedenfalls, das dann halt zusammengebaut mit Problemen der 60er Jahre oder, ne, wann es wurde, glaube ich, in den 60ern kam es raus, ne? Und die werden da ja natürlich eingebaut. Kalter Krieg springt da natürlich auch eine Rolle irgendwo bestimmt mit
Ölkrisen.
Ölkrise und so weiter und so fort. Ne? Und ja, aber ich finde auch, es sieht halt leider für mich persönlich sieht es halt nur schön aus. Ich fand zum Beispiel auch die schwarze Sonne hier auf dem Planet der Harkonnen, das sah zum Beispiel alles sehr cool aus, aber dieses.
Sah super cool aus. Über diese 30 Minuten habe ich mich besonders geärgert.
Inwiefern?
Weil ich finde, also alles um den Harkonnen, vor allen Dingen um den Jungen, der von Austin Butler gespielt wird, ist pure Ästhetisierung von Gewalt. Da wird Gewalt einfach nur schön dargestellt. Ich finde, das ist so, klar geht es darum, ihn als Biest darzustellen. Das Problem ist, wenn du so einen schönen Mann nimmst, dann kommt das nicht an. Das Problem ist, Austin Butler ist zu schön für die Rolle.
Hallo?
Das hat irgendwie, das hat funktioniert mit Dave
Sting? Mit
Bautista, finde
Sting hat es aber
ich.
nicht versucht.
Naja, weißt du, aber das noch mit Sting hat, ja, ich erinnere mich nicht, weil er das findet, das spielt so damit und dadurch wird die Gewalt so
Ja.
schön, weil er sie ausübt und das finde ich immer extrem problematisch. Und dann endet eben diese Harkonnen-Szene in der Verführung durch Lea Seydoux, die gefühlt ja auch irgendwie nichts weiter zu tun im Film hat, als richtig weiblich zu sein.
Ja, aber ich
So.
finde, dass dadurch, dass, sag ich mal, die Hexen es ja so manipulierend sind,
Ja, aber das, ich finde.
da wird sie nicht
Genau,
reduziert,
aber sie
weil sie,
manipulieren
ja,
halt
sie
in dem Falle
macht's.
durch
Ja, genau,
Körper.
aber du weißt ja, Männer sind dumm. Hey, wenn das das einzige Mittel ist, dann.
Genau, aber das ist ja wieder so, wie stellen sich Männer vor, dass Frauen manipulieren? Natürlich über ihren Körper.
Ja,
Na,
aber
das
das
ist ja
ist. Aber
trotzdem,
guck
das ist ja
mal,
noch ein Male Gaze, weil es
ja,
ist von
aber.
einem männlichen Schriftsteller, durch einen männlichen Regisseur
Ich
gemacht.
verstehe, was du sagst. Aber das ist ja trotzdem, sag ich mal, du wirst ja auch nicht, du hast den Taschenrechner zur Verfügung, aber kannst natürlich auch Kopfrechnen machen. So, willst du Kopfrechnen machen? Nein, du wirst den Taschenrechner nehmen.
Kommt drauf an, wie schwer die
You
Aufgabe
know what
ist.
I'm talking about. You know what I'm talking about.
Ja, ich weiß schon. Aber weißt du, trotz alledem finde ich es dann halt sehr lazy. So, und ich finde auch, dass, was mich auch natürlich über solchen Filmen ärgert, ist immer, dass er so einen Pseudofeminismus propagiert. Die
Aber sie hat ja
Frauenfiguren
auch,
sind null
aber.
emanzipiert in diesem
Ja,
Film.
sie hat ja auch, was hier, sie hat ja Spermienraub betrieben.
Ja, toll,
Deswegen musste
super.
sie ihn ja verführen. Wie willst du es sonst
Ja.
kriegen?
Ja, genau, auch das finde ich auch schon wieder so eine total weirde Vorstellung, eine sehr männliche Vorstellung sozusagen, dass die Hexen, dass das Wichtigste für die ist, dass sie diese Babys kriegen, um irgendwie diese Königslinien zu manipulieren. Also wirklich, total weird. Ich habe auch Florence Pughs Rolle nicht ganz verstanden. Kostüme waren sensationell. Congrats sein, dieses Department. Aber ja, habe ich nicht genau verstanden, was ihre Rolle ist.
Ja, ich weiß, war auch
Tochter, ihre Rolle
ein
war
wilder
Tochter.
kurzer Auftritt.
Wirklich. In dem Film war, dafür, dass der Film 163 Minuten lang ist, finde ich, habe ich emotional super wenig gefühlt. Ich weiß, da gibt es wirklich Leute, denen geht das ganz anders. Die haben Die wurden total emotional abgeholt in diesem
Ja, mein
Film.
Freund Martin, der ja der krasser Dune-Fan ist und alle Bücher gelesen hat,
Ja.
mehrfach und so, ne? Und der meint, der war auch okay. Der war okay, der fand es auch nicht überwältigend.
Ja, und ich finde, klar, es ist super schön, wenn ein Kino so gut aussieht, aber ich finde, man braucht auch ein bisschen was für ein Herz und ich brauche auch ein bisschen was für ein Verstand. Und das hat mich beides an der Stelle da eben nicht gut abgeholt. Und auch Dune 2 werde ich ein zweites Mal sehen. Vielleicht ändere ich meine Meinung dann nochmal, weil ich ein paar Finessen sehe, die mich in dem ersten ja dann doch sehr rauschhaften Begegnung mit diesen gewaltigen Wüstenbildern, da fällt einem bestimmt manches nicht auf. Ich fand auch dann zwischendurch die Zeitsprünge sehr groß, zum Beispiel. Also das kann ich bei Filmen eh nicht so gut leiden, wenn man das Gefühl hat, es gibt so, einmal gibt es eine Szene, da werden 24 Stunden in eine Stunde gepackt und dann werden 12 Monate in 4 Minuten gepackt. Da komme ich eh immer nicht richtig mit bei Filmen. Das mag ich gar nicht. Ja, also insgesamt war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, würde ich es gar nicht sagen, weil ich habe das schon geahnt, dass mich das nach dem ersten Teil auch im zweiten Teil nicht abholen wird. Werde ich den dritten Teil trotzdem schauen? Of course I will. So.
Weil wird ja Zeit, dass er irgendwann zum Wurm wird. Spoiler Alert.
Was soll ich sagen? Mir hat Oscar Isaac und Jason Momoa mir auch sehr gefehlt.
Ja, das stimmt schon.
Und die Rolle von Javier Bardem. So, ganz viele fanden das ja super. Ganz ein bisschen komisch. Und so, ich fand, der war so weirdly comical relief mäßig. Zwischendurch,
Ja, ich
weißt
weiß, was du
du?
meinst.
So ganz komisch zwischen Clown und religiösem Fanatismus. Ganz, ganz seltsam. Seltsam.
Hey.
Ich mich angelegt, die Figur so. Ja, ihr seht.
Ja, es gab ja auch einige Memes im Nachhinein, ne? Wo darüber sich lustig gemacht wurde. Also ich finde, die Dune-Memes sind tipptopp. Also ich hatte da gab es eins geil, das habe ich auch an Martin geschickt, wo irgendeiner betrunken halt so von links nach rechts torkelt und dann hier quasi das mit dem
Wüsten Walk.
Wüstenwalk verglichen
Ja.
wurde und so, ja.
Ja. Ich finde, es ist ein Riesen-Franchise. Wenn das der einzige Kinofilm ist, den ihr im Jahr im Kino geschaut habt, dann kommt einem das wahrscheinlich auch ziemlich bombastisch vor. Ja.
It is what it is.
4,5 Punkte waren es bei mir nicht, sage ich mal. Und ich finde es so krass, weil es der Durchschnitt,
Wie
Tom.
viel
Das ist der Durchschnitt.
3 Punkte hast du gegeben?
3 Sterne.
Bitte was?
3. 3 von 5 Sternen habe ich nur gegeben.
Ach so, warte mal ganz
Du
kurz.
hast 3,5
Weil
gegeben,
ich habe
glaube
dich
ich,
jetzt nämlich
oder?
genau verloren, weil meine Kopfhörer einfach ausgegangen sind.
Oh
Warte, ich muss
nein!
die aufsetzen, fix. So.
Meanwhile kann ich dir mal sagen, was du gegeben
Ja, ich
hast.
weiß nicht, 3, 3,5.
3,5.
Naja, immerhin. Ja, aber was hast du gesagt? Sorry, ich hab dich leider akustisch nicht mehr verstehen können.
Ich sagte 3 Sterne. 3 von 5 Sternen habe ich gegeben für einen guten Kinonachmittag.
Okay, ja. Ja, wie gesagt, schön sieht es ja aus. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen, das sieht auch im IMAX halt unglaublich gut aus. Und ich habe gehört, dass das IMAX hier in Berlin auch deutschlandweit die meisten Tickets verkauft hat. Also beziehungsweise, ne,
Ja, der Film.
alle Dune-Version.
Ich finde, das Besondere an dem Film ist, der blockiert ja gerade nicht nur die großen Kinos, sondern auch die kleinen. Auch im York-Kino läuft ja wenig anderes abends als Dune gerade. Das ist schon ein ziemlich bombastischer
Ja, schon wild, dass
Kinoerfolg.
halt, ne, Leute bereit sind. Oh ja, gut, da gehen wir jetzt unbedingt rein. Aber leider nichts anderes versuchen. Das finde ich immer so schade. Das ärgert mich so richtig.
Ja, ich glaube, die Leute mögen aber auch dieses Überwältigungskino wirklich gerne. Andererseits dann passen ja auch einige indische
Wollte ich gerade
Filme
sagen,
wirklich. Die
dann
sind ja auch,
kommt.
RRR ist ja auch pures Überwältigungskino. Ja, ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, man kann über den Film gar nicht so gut streiten. So für die einen ist das halt das krasse Meisterwerk, ein übelster Hit, die haben sich total abgeholt gefühlt, die anderen nicht. Das ist, glaube ich, Geschmack. Also an der Stelle ist es tatsächlich eine Geschmacksfrage und darüber lässt sich ja dann wahrlich nicht
So ist
streiten.
es, so ist es.
Deswegen haben wir diesen Filmpodcast hier. Aber wir streiten uns ja auch
Hin
in
und wieder.
98 von 100 Fällen nicht.
Ja, aber ist auch okay, ist auch okay.
Das ist auch okay.
Ja, was machen wir nächstes Mal? Civil War wollten wir vielleicht machen, ne?
Ja, wir machen entweder Civil War oder La Chimera, je nachdem, was uns vielleicht mehr taugt zum Reden, würde ich fast mal sagen.
Vielleicht beides.
Ich finde es sehr aufregend. Es sind zwei sehr unterschiedliche
Du
Filme,
könntest ja,
würde
wir
ich
könnten
sagen.
ja einen davon wählen als Hauptfilm und dann kann ja einer von uns sehen. den anderen bringen. Dann können wir zumindest minimal können wir darüber reden.
Wir schauen mal. Meine nächste Kinowoche wird ja knallhart voll, glaube ich, mit Hits. Deswegen wird das sehr
Und
interessant.
am Wochenende ist ja noch die, beziehungsweise am Freitag ist dann ja auch die Europapremiere mit Ryan Gosling und Emily Blunt.
Ja,
Voll
free, ich
geil,
will mal free
voll
fall
geil.
sagen. Voll geil. Free
Free Guy
guy,
gab's auch, gell?
free fall, voll geil. Und dann kommst du halt so, kommst du. Ja, und
Live.
Evil Does Not Exist kommt ja auch
Ja. Ja.
demnächst in
Das
die
weißt du aber, ne? Dass sie
Kinos.
da sind im UCI?
Die Leute von Ryuzo
Nein, Mann. Voll
Ach
geil.
so, du meinst Rang. Witzig, finde ich weniger eindrucksvoll, als wenn ich Hamaguchi sehen könnte.
Ich finde beides irrelevant. Wenn ich, guck mal, für mich ist es auch mal so ein Ding. Ich möchte mich mit den Leuten über Filme und über ihren Film unterhalten. Wenn ich das nicht kann, I don't give a shit dann.
Wie meinst du das?
Nee, ich würde gerne lieber sagen, hey, warum hast du das und das gemacht? Wieso und wie stehst du dazu? Und bla 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 bla. Also ich möchte einen Experten-Talk haben. Beziehungsweise, wenn ich schon die Person habe, die mir Dinge erklären kann oder Dinge näher bringen kann, damit ich das besser für mich verstehe und die Intention dahinter sehe.
Ah, ich
Ja.
verstehe. Du meinst einfach, prinzipiell liebst du jede Art von Filmtalk, der auf der Bühne vor oder nach einem Film stattfindet.
Ja, aber am liebsten natürlich noch, wenn ich auch persönlich mit denen reden könnte. Wenn ich die nur
Ach
von
so,
Weitem
ja
sehe,
gut.
dann interessiert es mich halt null. Es kommt ja
Ja,
immer, es kommt ja auch immer auf
aber
die
ich gehe davon aus,
Moderation
dass
an.
du nicht das Interview führen darfst mit Ryan Gosling und Emily
Nee,
Blunt.
nee, nee. Aber ja, und es ist ja meistens leider auch so, leider dürfen die ja auch nicht viel sagen und dann kriegen die halt diese Standardphrasen und bla bla bla. Da kriegst du ja meistens keinen neuen, tollen Einblick. Das ist schon dann wirklich, wenn du eine Interviewsituation hast, aber.
Und Emily, wie war es mit Ryan zu drehen?
Ja, so nach dem Motto, ne?
Was soll man dazu sagen? Ja, yeah, it was really nice. Thanks for the question.
Naja.
Gut, apropos, it was really, really nice, Tom.
Ich
Wir
denke auch.
verabschieden uns für diesen Kinomoment. Weiß man ja mal nicht. Es ist ja bei uns jetzt neulich Überraschung, wann die nächste Folge
Hoffentlich in 2 Wochen, Leute. Hoffentlich in
kommt.
2 Wochen.
Ja, jetzt in der nächsten Woche gucke ich so viel Kino, da können wir gleich nächstes Wochenende wieder aufnehmen,
Da
da.
weiß ich. Daran scheitert es nicht.
Scheint immer an mir, Freunde, scheint immer an mir.
Gut.
Ich hoffe, ihr könnt trotz des Frühlings noch ein bisschen das Kino genießen. Es wird ja wieder kalt. Kann man ja auch
Regen,
wieder
arschkalt.
reingehen dann.
Aprilwetter.
Ne? Und dann ist ja auch bald die Draußen-Kino-Saison eröffnet.
Richtig. Aber dann geht ihr ja.
Du gehst nie ins Draußen-Kino, oder?
Nee.
Das ist nicht so gar
Ihr
nicht
geht dann
deins.
lieber rein,
Nee.
weil ihr wollt ja natürlich klimatisiert bei der Hitze gucken.
Ja, wo ich, wie gesagt, ich finde, am Kulturforum ist es schon immer ein tolles Erlebnis.
Okay. Gut. Macht's gut, Leute.
Okay,
Bis bald. Ciao, ciao.
ciao.